es braucht ja heutzutage alles ein Label, es muss alles klickbar sein, es braucht alles irgendwelche TikTok-Headlines. Für mich die beste Skate-Brand meets Skate-Brand-Collab, die es in den letzten Jahren gab. Wenn man in Deutschland immer davon spricht, Deutschland ist ein Football-Land, ist das, glaube ich, ehrlicherweise ein bisschen falsch. Ich glaube, Deutschland ist ein NFL-Land. Und ich will nicht nur konsumieren. Und ich finde es schade, wenn es nur um Konsum geht. Timbaland macht ja sowieso gerade alles. Haftbefehl, die Kunstfigur im Battle mit dem Menschen Aykut, der dahinter steht. Und dann das riesige Drogenproblem. Wer jetzt darüber redet, das hinterlässt mich immer noch bedrückt. Es haben sich erstens ganz, ganz viele spannende Themen aufgehäuft und zweitens gab auch ganz, ganz viele spannende Fragen. Schönen guten Tag und herzlich willkommen bei dieser neuen Episode, der mittlerweile 7. Episode vom BCC Podcast. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom BCC Podcast, eurem Culture Podcast. BCC steht für Curating Culture und dementsprechend für einen Deep Dive in die Welt der Subkulturen bestehend aus Mode, Musik, Sport, Kunst und Entertainment. Mein Name ist Amadeus Thüner und normalerweise würde das Intro jetzt so weitergehen, dass ich unseren heutigen Gast vorstelle, aber wie man sieht und spätestens in 2 bis 7 Minuten auch hört, wir haben heute keinen Gast. Ich bin alleine. Das hat unterschiedliche Gründe, auf die ich gleich zu sprechen komme. Aber erstmal, schönen guten Tag und herzlich willkommen bei dieser neuen Episode, der mittlerweile 7. Episode vom BCC Podcast. Und egal, wo ihr diesen Podcast hört oder auch seht, ich freue mich über euren Support. Lasst einen Kommentar da, lasst ein Like da, lasst ein Abonnement da, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Und checkt vor allen Dingen unseren Substack und auch Instagram und TikTok. Und ach, ihr wisst ja, wie das läuft. Vielen Dank auf jeden Fall für euren Support. Und warum ich heute alleine sitze hier vor diesem Mikrofon und dieser Kamera und das nach 7 Jahren Schuhen und jetzt auch schon fast einem Dreivierteljahr BCC das allererste Mal, hat folgenden Grund. Nummer 1, und das ist ein ganz, ganz schöner Shoutout, herzlichen Glückwunsch und alles Gute an Fabs. Denn mein Co-Host aus Oshun Podcast und auch jetzt BCC-Zeiten ist zum 2. Mal Vater geworden und hat dementsprechend aktuell echt ein bisschen was anderes zu tun, als sich mit mir hier hinzusetzen. Und das ist auch vollkommen fein. Dementsprechend alles, alles Liebe an deine kleine und mittlerweile größer werdende Familie. Shoutout, ganz viel Glück, Gesundheit und nur das Beste. Und ich bin mir sehr sicher, dass Fab, sobald sich alles eingegroovt hat mit dann jetzt mittlerweile 2 Kids, er auch mal wieder hier zu Gast sein wird und mit mir und euch am Ende des Tages über all diese wunderbaren Themen spricht, die wir hier besprechen können. Und dann hätte man jetzt natürlich sagen können, dann laden wir einen Gast ein, aber die hatten ehrlicherweise alle keine Zeit. Und da die letzte Episode vor ungefähr 5 Wochen rausgekommen ist, fand ich es doch ganz gut, mal wieder zwischendurch ein Lebenszeichen zu geben. Denn, und jetzt drehen wir das Ganze mal positiv, nicht nur hier absagen und jemand hat keine Zeit und kriegt Kinder und sowas, sondern es haben sich erstens ganz, ganz viele spannende Themen aufgehäuft und zweitens gab auch ganz, ganz viele spannende Fragen, die ihr unter anderem an mich, an BCC und auch an den Oshun Podcast Account, in den ich zwischendurch auch nochmal reingucke, gestellt habt und die gilt es zu beantworten. Also wir sprechen heute über das Ende von Oshun, den Beginn von BCC, über Supreme und Antihero, über die NFL in Berlin, bei der ich zu Gast sein durfte und noch diverse andere Themen und das alles gebündelt gleich in einem wunderbaren langen Monolog, der aber eigentlich gar nicht so ein richtiger Monolog ist, denn am Ende des Tages kommen die Fragen ja auch von euch. Und deswegen freue ich mich sehr, mit euch dann am Ende des Tages ja dann doch wieder zu sprechen. Somit fühle ich mich hier auch gar nicht so ganz alleine vom Mikrofon und der Kamera. Ja, das dazu. Starten wir doch direkt mal in die erste Frage. Und die schließt eigentlich auch ganz gut schon an das an, was ich gerade gesagt habe. Die Frage kam rein, was ist mit dem Ende von Oshun? Wie ist das entstanden? Warum jetzt BCC? Was bedeutet BCC? Und was hat das eigentlich alles auf sich? Und was habt ihr vor? Also, Oshun 2018 im April von Simon Buß und mir gegründet, ins Leben gerufen. Wir waren davor schon Freunde, kannten uns also. Simon hat Turnschuh TV gemacht. Ich habe redaktionell im Printbereich oder Online-Bereich dann gearbeitet. Wobei damals gab es noch die Juice und Tätowiermagazin. Also wir beiden kannten uns auf jeden Fall, große Sneaker-Freunde, große Sneakerheads und so weiter und so fort. Und haben dann gesagt, lass uns doch mal einen Podcast zu dem Thema machen. Also erstens treffen wir uns zu selten. Und dementsprechend müssten wir uns häufiger treffen. Und zweitens, immer wenn wir uns treffen, sprechen wir über ein und dieselben Themen. Warum nicht einfach Kamera bzw. Mikrofon laufen lassen? Kamera tatsächlich damals zu einem Zeitpunkt auch nur, um die Audiospur aufzunehmen. Wir hätten eigentlich auch direkt schon mit Video starten können. Ne? Also das Equipment von Turnschuh TV war ja da. Ja, kam dann alles ein bisschen später als gedacht. Aber das war der Hauptgrund. Und dann waren wir der erste Sneaker- und Streetwear-Podcast in Deutschland und hatten 7 Jahre extrem viel Spaß und eine extrem gute Zeit, durften extrem viel geile Scheiße umsetzen und mit vielen guten Brands arbeiten und Leute kennenlernen und Events machen, auf dem Lollapalooza spielen mit dem Podcast, Merchandise kreieren, also alle möglichen Dinge, und das war unfassbar toll. So, in der Zwischenzeit, innerhalb dieser 7 Jahre, hat sich Simon ein bisschen zurückgezogen. Größerer Posten bei Snipes, auch über die Jahre, plus dann eben Oshun und Turnschuh TV zusammen auch gesagt, so, ich habe schon genug über das Thema gesprochen, ich ziehe mich ein bisschen zurück, ne, das Statement habt ihr vielleicht gehört, könnt ihr nachhören, gab es in einer Oshun-Podcast-Episode, und wohl wissentlich darum langsam mit reingegroovt, also Simon so leicht raus und dann eben Fab so langsam rein, eben als mein Co-Host. Damals bei Heiß Nobody, dann irgendwann bei Zalando angedockt, haben wir das dann mehr oder weniger zu zweit gemacht, aber es gab auch so Momente, in denen ich dann mich alleine mit Interviewgästen getroffen habe, was einfach daran liegt, dass, ich weiß nicht, wie es euch so geht, ich weiß nicht, ob ihr Podcasts macht oder was ihr an Podcasts so konsumiert, aber ich finde immer, wenn mehr als 2 Leute in einem Podcast sind, wird es manchmal ein bisschen anstrengend. Manchmal kennt man die Leute auch nicht so gut und dann kriegt man die Stimmen nicht ganz unterschieden. Weil ehrlicherweise, Fabs redet so viel Englisch, dadurch, dass er ja auch englischsprachig großgezogen worden ist. Und ich benutze schon viel Englisches, ehrlicherweise. Ich glaube, das hätte man unterscheiden können. Aber das war so ein bisschen der Gedanke so, ne? Macht es ein bisschen einfacher. Und lässt halt auch die Möglichkeit offen, dass, wenn zum Beispiel ich irgendwie im Ausland unterwegs bin, vor allen Dingen ja in Paris oder in Amsterdam, ich mich da mit Leuten treffen kann und es auch nicht schlimm ist, wenn Fabs mal nicht dabei ist. Das war so ein bisschen der Gedanke dahinter. Es war dann aber schon so, dass irgendwie zwar Oshun immer Simon und mein Ding war, aber dadurch, dass Simon so leicht rausgefadet ist, irgendwie so mein Ding dann wurde. Und auch wenn uns ganz viele tolle Leute im Hintergrund supportet haben, allen voran meine Frau Marie, die ja sich um alles kümmert, was man visuell sieht und auch den Videoschnitt und die ganzen Cutdowns auf Social Media und so weiter und so fort, war es irgendwie so ein bisschen mein Baby. Bei BCC war der Gedanke dann auch, dass ich das Ganze zwar aufsetze, aber Fabs als Co-Host mit dabei ist, Marie das Ganze supportet, es aber darüber hinaus auch einfach die Möglichkeit gibt, und versteht das gerne an dieser Stelle auch als Aufruf, es soll eine Plattform sein. Und zwar eine Plattform für alle Leute, die sich kreativ in den Subkulturen verdingen und sagen, ich habe Bock auf Podcast oder Video, oder deswegen haben wir auch zum Beispiel ein Substack, ich habe Bock auf Schreiben. Also es soll so ein bisschen ein Hub kreieren, wo sich jeder auch drin beteiligen kann, der Bock hat. Das bedeutet also, wenn es jemanden da draußen von euch gibt, der sagt, ey, ich habe nur drauf gewartet, ich habe Bock, das in einem Gruppenkonstrukt zu machen und nicht nur alleine mit meinem TikTok und meinem Instagram oder meinem YouTube, hey, feel free. Darum ging es mir immer, es sollte immer um eine Community gehen, es sollte immer darum gehen, gute Leute zusammenzubringen, die geilen Scheiß zusammen machen, und wenn das im Rahmen von BCC passieren kann, umso schöner. Aber ansonsten ist es so ein bisschen mein Baby und kreiere da so ein bisschen meinen eigenen Hub, wenn man so möchte. Jetzt habe ich noch nicht die Frage beantwortet, warum Oshun dafür aber beendet werden musste und warum es dann aber BCC gab und warum die erste Episode dann aber eigentlich auch schon eine Oshun-Podcast-Episode war und warum eigentlich auch nicht. Dazu komme ich jetzt. Also, Oshun hat sich immer explizit als Sneaker- und Streetwear-Podcast verstanden. Das ist die Grundlage, auf der alles basiert hat, auf der alles aufgebaut wurde. Und hat danach dann Leute mit reingeholt, die auch ein bisschen abseitiger in diesem Themengebiet unterwegs waren. Ein SK beispielsweise als DJ ist nicht zwangsläufig ein Sneakerhead, hat aber Interesse. Ein A zum J ist ein modischer Künstler, aber jetzt auch kein Sneakerhead, mit dem man stundenlang über den Shape vom Air Max 90 diskutieren kann oder sollte. Und Tan, der das Burgeramt in Berlin aufgemacht hat, ist in erster Linie Gastronom und jemand, der Plan von guten Events hat, aber jetzt auch kein Sneakerhead. Mir war es aber wichtig, diese Leute mit reinzunehmen, weil für mich ist das große Ganze einfach ein subkulturelles und ein lifestyleiges Thema. Denn wenn man sich überlegt, wo kommt der Turnschuh denn her, dann erstmal aus dem Sport. Wer hat den Turnschuh auf der Straße getragen? Na, das war vor allen Dingen Leute, die im Bereich der Musik unterwegs waren. Hip-Hop, aber auch Hardcore-Punk, Metal, Techno. All diese Leute. Und irgendwann wurde das Thema Turnschuh so groß, dass es ja auch in den Mainstream gekommen ist. Wir haben es alle in den letzten Jahren erlebt. Mit allen positiven wie vielleicht auch negativen Seiten. Aber es hat immer alle Subkulturen geeint. Das heißt, egal ob du Hip-Hop gehört hast oder Techno gehört hast, ob du Metal gehört hast, ob du dich für Autos interessiert hast oder ob du dich für Filme interessiert hast, irgendwo war der Turnschuh immer am Start. Und das hat uns geeint. Und das wollte ich stärker in den Vordergrund stellen und habe deswegen gesagt, Oshun ist mir in dem selbstgeschaffenen Kosmos natürlich aber zu eng. Ich will nicht nur einen Sneaker-Streetwear-Podcast machen, ich will einen Culture-Podcast machen. Und diesen Culture-Podcast auch so aufladen, dass alle Themen dort Platz finden können. Deswegen gab es die erste Episode mit Marc von Overkill, mit dem ich komplett nur über Adidas und seine Sammelleidenschaft gesprochen habe. Genauso wie eine zweite Episode, wo es mit A zum J um die Musik, um die Hip-Hop-Kultur ging und auch seinen eigenen Anspruch an sich und seine Kunst. Und deswegen gab es zum Beispiel auch eine Episode mit Wilson Gonzalez Ochsenknecht, die letzte, in der es auch darum ging, wie Kultur in Film und Fernsehen verarbeitet wird oder wie Wilson sich selbst als Kulturschaffender versteht. Und wenn wir jetzt dieses Thema verstanden haben, dass BCC Culture curated, ist natürlich trotzdem vollkommen klar, dass bei mir die ganz große Liebe aus dem Sneaker- und Streetwear-Bereich kommt. Und so sehr wie ich auch einen Rick Owens feier oder man mit mir auch über die Antwerp 6 sprechen, diskutieren und sich unterhalten kann, ist trotzdem die Grundlage vor allen Dingen Supreme, Stussy und Palace und Jordan und New Balance. Und trotzdem ein großes Ganzes dann in die Musik. Und auch wenn ich aufgezogen ist ein interessantes Wort, auch wenn ich mich sozusagen selbst aufgezogen habe mit Hip-Hop-Kultur und Hardcore-Punk, interessiert mich trotzdem, was in der Techno-Szene passiert und habe trotzdem ganz viel Liebe dafür, was zum Beispiel K-Pop und J-Pop machen. Das sind für mich einfach kulturelle Dinge, die Interesse wecken und interessant für mich sind und das will ich zusammenbringen. Und ich verstehe, dass das für viele Leute vielleicht ein bisschen kompliziert ist, die sagen, nee, ich will explizit nur Sneaker und Streetwear hören. Hey, Shoutout an die Sneakcast-Jungs, die ziehen weiterhin jede Woche durch, so wie ich das mitbekommen habe, machen einen guten Job weiterhin, deswegen seit Anbeginn der Zeit ja auch meinen Support in diese Richtung. Hört euch diesen Podcast an. Ihr wollt nur über Autothemen sprechen? Checkt JP Performance zum Beispiel. Ihr wollt nur über Filme sprechen, da gibt's draußen auch ganz großartige Podcasts. Ich möchte mich aber nicht limitieren, ich möchte euch mit in meine Welt reinholen und die besteht nun mal eben aus unterschiedlichsten Bereichen, aus Mode, aus Musik, aus Kunst, aus Interior, aus Uhren, aus Autos, aus allem Möglichen und euch die Möglichkeit bieten, dann entweder auch an meiner Welt oder an der Welt des jeweiligen Gastes teilhaben zu können. Und dann könnt ihr natürlich immer noch super gerne entscheiden, ob ihr sagt, ey, ich will jetzt unbedingt hören, was ein Marc von Overkill über Sneaker zu erzählen hat, vor allen Dingen über Adidas. Oder ich warte ab, bis es die nächste Episode mit Till Jagler von Flowers for Society gibt oder mit Hikmet Sugar von Sonra oder auf den nächsten Interviewgast, der vielleicht aus dem Filmbereich kommt oder aus dem Musikbereich oder aus einem ganz anderen Bereich. Ich würde mich freuen, wenn ihr trotzdem viel Liebe hierfür habt und vielleicht auch ein bisschen versteht, in welche Richtung das Ganze geht. Ich habe auch so ein bisschen gedacht, am Ende des Tages ist eigentlich BCC so ein bisschen das, was ich vor 10, 15 Jahren schon mit meinem allerersten Blog damals gemacht habe, mit High Fives and Stage Dives. Da war es auch so, da habe ich eine Hardcore-Punk-Platte rezitiert, dann habe ich darüber geschrieben, dass ich bei einer Hip-Hop-Show war und dann habe ich darüber geschrieben, dass ich mir hier ein Event reingefahren habe und mit den Leuten dort war und irgendwie ist es auch so ein bisschen meine Person. Denn während ich mit Hip-Hop groß geworden bin und selbst gerappt habe, bin ich trotzdem auf Hardcore-Punk-Shows gegangen und ich wurde gefragt, was denn ich als Rapper hier mache. Und ich bin auf Hip-Hop-Shows gegangen und hatte Hardcore-Punk-Band-Shirts an und wurde gefragt, was das damit zu tun hat. Und ich war immer irgendwie zwischen diesen Welten, habe es aber immer als ein großes Ganzes verstanden, und zwar als Culture und etwas, was mich interessiert. Und um dem Ganzen noch einen Subkontext zu geben, natürlich sind die Gäste, die ich einlade, auch immer mit den Fragen konfrontiert. Erstens, was ist Culture für dich? Und zweitens, wo kommt deine Inspiration her? Denn das ist das, was mich seit über 20 Jahren am meisten interessiert. Also seit über 20 Jahren mache ich Interviews mit unterschiedlichsten Menschen für unterschiedliche Medien. Und es hat mich immer interessiert, wo hast du deine Kreativität, deine Inspiration her? Was treibt dich an? Was ist dein Gedanke? Was willst du machen? Was machst du? Warum? Weshalb? Wieso? Deswegen, das wird immer noch im Subkontext Teil des Ganzen sein. Und ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Aber das ist der Grund, warum Oshun ein Ende gefunden hat. Das Korsett ist einfach zu klein geworden. Warum BCC jetzt gewachsen ist, weil ich einfach mehr Platz bieten möchte. Und vielleicht noch ergänzend ein Wort. Wir haben 7 Jahre mit Oshun wirklich jede zweite Woche veröffentlicht. Dann gab es irgendwann, wobei, ich glaube im zweiten Jahr gab es kurz mal eine Ausnahme, als wir Sommerferien gemacht haben. Und dann gab es aber 1,5 Jahre, bisschen länger glaube ich, O-News, das noch on top jede Woche dazugekommen ist. Und ich wollte mit BCC einfach mehr Freiraum bieten, weil auch die Art und Weise der Kuration ein bisschen mehr Zeit braucht und hier auch mehr Deep Dive. Das seht ihr vor allen Dingen hoffentlich auch auf unserem Substack. Checkt den auf jeden Fall aus, wo wir zum Beispiel zuletzt auch über Pulp Fiction oder La Haine geschrieben haben, über Kids, Deep Dives in die Filme, warum, weshalb, wieso, über Oasis, das, die Reunion und auch die Collab mit Adidas. Also es braucht einfach ein bisschen mehr Zeit und das ist hier kein Fulltime-Job. Das ist ganz viel Leidenschaft und ganz viel Herzblut und Shoutout an jede Brand, die uns in der Vergangenheit oder auch in der Zukunft supportet. Ich will mich da überhaupt gar nicht beschweren. Das ist ganz toll alles. Aber da gibt's noch ein anderes Daily Business und ehrlicherweise noch ein anderes Daily Business und noch ein anderes Daily Business. Und ich weiß, es gibt ganz, ganz viele Leute da draußen, gerade auch YouTuber, die dann immer sagen, oh, sorry, dass ich weg war, ich hatte so viel zu tun. Ich finde, sowas muss man eigentlich gar nicht erwähnen, weil es, glaube ich, eigentlich klar ist. Menschen haben halt viel zu tun. Dennoch gebe ich bzw. wir uns auch die Mühe, dass wir regelmäßig Content bringen. Nur wir wollen uns nicht mehr darauf festlegen, zu sagen, alle zwei Wochen sonntags, sondern eher, es kommt sonntags, mal kommt's sehr schnell hintereinander. Hatten wir ja zuletzt auch, ne, die Episode mit Tommy aus Amsterdam, die war sehr schnell. Manchmal dauert es ein bisschen länger, aber im Endeffekt setzen wir auf die Qualität und nicht die Quantität. Und das wird sich hoffentlich, also das merkt ihr hoffentlich auch. Ja, das ist so ein bisschen der Gedanke. Deswegen gebt uns ein bisschen Luft und lasst uns einfach eine schöne Zeit haben mit diesem Podcast, mit diesen Videos, mit diesen Artikeln und all dem, was wir machen, weil da draußen passiert extrem viel Schönes und das gehört besprochen. Dazu aber später auch nochmal mehr, da gab es nämlich auch noch eine Frage. Kommen wir erstmal zur nächsten Frage, die da lautet, was halte ich von der Supreme Anti-Hero Collab? Wir springen mal komplett raus aus diesem, was ist BCC, was ist Oshun, hin in ein Thema, was ja auch Platz findet eben bei BCC und zwar das Thema Sneaker, Streetwear, Mode. Und Supreme Anti-Hero, und ich finde es sehr schön, dass genau diese Frage kam, ist für mich die beste Skate-Brand meets Skate-Brand-Collab, die es in den letzten Jahren gab. Anti-Hero, Diehard Skate-Brand, Supreme, geborene Skate-Brand, mittlerweile natürlich, oder das heißt mittlerweile über die letzten Jahre so groß geworden, dass es ja schon Mainstream ist, sich Leute darüber den Mund zerreißen, ob Supreme jetzt tot ist oder nicht. Wo ich mir immer die Frage stelle, warum nicht einfach Dinge feiern, wenn man sie mag und Dinge egal sein lassen, wenn sie einem egal sind. Sei es drum, es braucht ja heutzutage alles ein Label, es muss alles klickbar sein, es braucht alles irgendwelche TikTok-Headlines, alles muss innerhalb der ersten 0,3 Sekunden schon erklärt werden, damit die Leute reißerisch dahinterher sind und deswegen spricht man gäbe hier von Leben und Tod und anderen Dingen. Aber anyway, Supreme Anti-Hero einfach eine unfassbar gute Collab, das auch in den letzten Jahren und Malen gesehen, immer gute Pieces dabei gehabt und vor allen Dingen aber auch mit so einem Momentum, wo es so ein bisschen ist, if you know, you know. Also nicht jeder kennt oder feiert Anti-Hero und nicht jeder checkt, warum Supreme mit Anti-Hero zusammenarbeitet. Und jetzt auch noch ein Foto vom legendären und lately verstorbenen Rest in Peace Ozzy Osbourne zu nutzen, wie er eigentlich ja in diese Fledermaus beißt. Ich glaube, ihr kennt alle die Story, ne? Ozzy Osbourne, Frontmann von Black Sabbath, einer der legendärsten Metal-Bands aller Zeiten, der einst dachte, dass der Vogel, der da auf der Bühne lag, kein echter war, der sich dann aber echt herausgestellt hat. Ist eine Fledermaus eigentlich ein Vogel? Oder schreibt es in die Kommentare, ist ja egal. Aber ihr wisst, was ich meine, auf jeden Fall den Kopf abbiss. Wahnsinnige Nummer. Damals schon, heute auch noch, gibt's ja extrem viele Stories drumherum, er hat das in vielen Interviews erzählt. Auf jeden Fall hat Anti-Hero dieses Foto genommen und aus dieser Fledermaus eben den Adler gemacht, den Anti-Hero als Logo hat. Also das nochmal als Add-on mit dazu genommen. Rest in Peace, Ozzy Osbourne, finde ich eine wahnsinnig geile Geschichte. Also von daher, plus, man hat ein bisschen Knitwear, man hat Jersey-Geschichten, man hat New Era Caps mit einem riesigen Print, finde ich alles wahnsinnig geil. Also ich finde Supreme hat eine sehr gute Season erwischt. Auch die Collab mit Timbaland, sehr, sehr geil. Timbaland macht ja sowieso gerade alles. Gute Überleitung übrigens auch zur nächsten Frage. Die war nämlich, was hältst du davon, dass Timbaland gerade mit gefühlt allen kollaboriert? Naja, also Timbaland hatte natürlich jetzt in den letzten Wintern, sagen wir es mal so, schon einen guten Hype. Und wenn ich überlege, was ich an den Füßen beim NFL-Game in Berlin gesehen habe, und da hatten wir so zwischen 6 und 9 Grad und das Olympiastadion ist offen, da war extrem viel Timbaland dabei. Und jetzt gerade diese Collabs unter anderem mit Supreme ergeben halt total Sinn. Ich finde, das ist schön anzusehen. Timbaland bleibt sich einigermaßen selbst treu. Und mit einigermaßen will ich das gar nicht negativ konnotieren, sondern eher positiv. Das bedeutet, dass sie sich schon auch den Collab-Partner noch mit ranholen und er auch Möglichkeiten hat. Also wenn man sich dieses Muster anschaut, was Supreme auf den Timberland Boot gepackt hat und dann auch in der Farbenfrohheit, die man da ja bei einem der dreien auch gesehen hat, das ist schon echt ja doch ein bisschen was anderes, als wahrscheinlich der normale Timberland-Träger so kennt. Ob das noch geboren aus der damaligen Anteilseigner oder dem Anteilseignership herkommt, ne, Timberland Supreme unter einem Dach. Ich mag das mal mutmaßen, ergibt auf jeden Fall Sinn, aber auch darüber hinaus, Timberland hat weiterhin gutes Momentum, ist weiterhin ein großartiges Produkt und sich da jetzt unterschiedliche Collab-Partner ranzuholen, finde ich total spannend und interessant und ich glaube, wir alle können uns dann überlegen, wenn wir Bock auf den Boot haben, nehmen wir den Klassiker oder gehen wir auf eine Collab und wenn ja, welche? Und ich finde, wenn man das Feld so groß macht und ja, es ist ein schmaler Grat zwischen groß und zu groß, aber gerade finde ich es einfach groß machen und nicht zu groß, dann hat man natürlich als Endkonsument, Endkonsumentin einfach eine großartige Möglichkeit, sich Sachen zu picken und zu überlegen, auf was man Bock hat. Also von daher für mich auf jeden Fall auch die Collab mit Supreme sehr, sehr stabil. Kommen wir zur nächsten Frage. Carhartt Work in Progress 50 Years. Also 50 Jahre gibt es diese OG Active Jacket schon. Das muss man sich mal reinfahren. 50 Jahre ist natürlich ein Piece, was aus Original Carhartt kommt, also Workwear und Work in Progress, also die Carhartt Lifestyle Marke, eigenständig ja auch, aber trotzdem angegliedert und Teil davon, hat das ja adaptiert. Diese Workwear Jacket hat man am Ende des Tages dann nicht nur auf dem Bau gesehen, sondern vor allen Dingen auch beim Skateboarding, im Hip-Hop, im Hardcore, Punk, Metal und so weiter und so fort. Am Ende des Tages natürlich ein großartiges Kleidungsstück, was unfassbar warm hält, beziehungsweise halt eben genau das macht, was es machen soll. Also es sieht gut aus, es ist ein Staple Piece, für viele halt großartig kombinierbar, für mich ebenfalls. Gerade Hamilton Brown ist ja sowieso die Farbe, aber ich finde auch in einem Schwarz, einem ausgewaschenen Schwarz, so habe ich die zum Beispiel, auch großartig. Also von daher, mit der Jacke macht man halt nicht viel falsch und Carhartt, beziehungsweise Carhartt Whip, ne, Work in Progress Preise sind ja auch dann vollkommen fein. So, ja. Thema Preis. Ich verstehe natürlich, dass man eine Capsule Collection rund um 50 Jahre kreiert. Warum eine Wendejacke, auch wenn es dann eine ist, im Preis dann an die 400 Euro kratzt, das will ich mal so ein bisschen in Frage stellen, aber vielleicht rechtfertigen wir das mal damit. Capsule Collection limitiert, was Besonderes, ist dann auch immer besonders teuer, fertig. Ist aber noch nicht mal so ein bisschen. Teilweise Problem ist jetzt auch das falsche Wort, aber noch nicht mal unbedingt die Sache. Also es war schon cool. Ja, man hat halt schwarz und rot und Hamilton Brown und rot und dann hat man hier noch ein bisschen Stepp und dann noch gemustert und dann noch mal Backprint drauf und so. Also Wendejacke ist ja ganz cool. Eigentlich bin ich kein Fan von Wendejacken, weil ich immer denke, entweder ganz oder gar nicht. Also nehme ich die Jacke oder ich nehme eine andere Jacke. Aber auf der anderen Seite meine Stussy-Wendejacke schon praktisch. Ne? Außen so Nylon, beziehungsweise außen Nylon, innen gefüttert oder dann andersrum. Ja, eigentlich schon ganz klug. Und daher war ich auch bei den ersten Bildern extrem großer Fan von der, die auf der einen Seite Hamilton Brown hatte, also klassisch, und auf der anderen Seite schwarzes Leder. Da dachte ich so, boah, richtig, richtig geiles Piece. Und ich hatte die Möglichkeit, mir, als ich in Amsterdam war, kurz vor Release schon mal die Jacke auch anzuschauen und auch mal ein bisschen zu fühlen, so die Haptik, wie ist das Leder, und es war alles gut, so. Ja, also wirklich eine gut gearbeitete, qualitativ hochwertige Jacke. Den Backprint hätte es auf der Seite von Hamilton Brown hätte es dann halt nicht gebraucht, weil da hätte ich es cleaner gefunden, das nicht zu haben. Aber diese Gedankenspiele waren eigentlich auch schon alle vollkommen egal, als man mir dann gesagt hat, was das Ganze kostet. Denn ich bin in einen der Carhartt Stores gegangen und meinte so, ey Jungs, sag mal, was kostet der Spaß? Und auf einmal lachten alle. Und ich war so, was ist los? Wieso? Was kostet die? 400-500 Euro? 1.500. Also 1.500 Euro für eine Carhartt-Jacke, egal wie gut das Leder ist und egal wie man jetzt 50 Jahre feiert, das ist es nicht. So, also so geil wie diese Jacke auch ist, ich habe sie mir nicht gekauft. 1.500 Euro für die Jacke, das war viel zu hart. Ich war am nächsten Tag, am Release-Tag, beziehungsweise zwei Tage später am Release-Tag war ich im Store. Irgendwann nachmittags haben wir gefragt, so, und Jungs, sieht's aus, wie viel habt ihr verkauft? Zero. Bis dahin. Ich weiß gar nicht, wie jetzt der Stand ist. Ich habe gar nicht online nachgeguckt, ob die mittlerweile ausverkauft ist oder ob sie noch in Stores hängt oder nicht. Ob sowas überhaupt dann irgendwann rabattiert wird, keine Ahnung. Aber selbst wenn man irgendwie mit einem Gutscheincode und einem Rabatt, Mitarbeiterrabatt, was auch immer um die Ecke kommen würde, sind 1500 Tacken auf jeden Fall schon ein harter Preis. Also das hat mich davon abgehalten. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob sich einer von euch die Jacke geholt hat oder was ihr zu solchen Preisen gerade bei Brands wie Card oder auch meinetwegen Dickies sagt. Wie gesagt, ich find's geil, dass sie die Jacke und dieses 50. Jubiläum halt auch so gefeiert haben. Und auch die Kollektion sah gut aus. Aber 1500, boah, das ist mir zu viel. Sprechen wir von der einen Collab oder kommen wir von der einen Collab zur anderen Collab, Nike und Palace. Ja, also das hat ja auch ganz schön Welle gemacht, dass Nike und Palace jetzt zusammenarbeiten. Und früher hieß es immer wie folgt: Solange Supreme mit Nike arbeitet, arbeitet Palace nur mit Adidas. Beziehungsweise vice versa, solange Palace nur mit Adidas arbeitet, arbeitet Supreme nur mit Nike. Jetzt wurde es aufgebrochen. Ob das natürlich irgendwann ein geschriebenes Gesetz war oder ob das im Endeffekt nur, ne, so ein Industrieding war, so ein Industrie-Rumor sozusagen, I don't know. Fakt ist, Palace und Nike sind jetzt zusammengekommen, haben eine Kollektion kreiert rund um den Total 90, also einen Fußballschuh, den man durchaus als Silhouette auch auf dem Skateboard sehen kann, haben dann Jerseys gemacht, die ja auch auf dem im Skateboard-Bereich ja auch getragen werden können. Also von daher, das hat schon alles irgendwie Sinn ergeben. Ich fand die Zusammenkunft ganz cool, weil ich wusste, dass Palace gute Assets drumherum kreieren wird. So, sie machen immer gute Videos, immer gute Teaser. Also von daher, das hat gepasst. Die Kollektion selbst war auch so gesehen ganz cool. Schön ist, dass sie am Fuß von Wayne Rooney gelandet ist. Also Wayne Rooney, einer der legendärsten englischen Fußballspieler, der ja auch eine ja ziemliche Berg- und Talfahrt mitgemacht hat. Ne? Also auf der einen Seite diese heftigen sportlichen Erfolge, die er gefeiert hat. Auf der anderen Seite dann natürlich auch ein ziemlicher Absturz, gerade auch was das Thema Alkohol anbelangt. Dann irgendwie Trainerkarriere nicht so ganz richtig ins Laufen gekommen. Rennt so ein bisschen so seiner eigenen vielleicht auch Form, vielleicht auch seinem eigenen Anspruch hinterher. Nichtsdestotrotz auf jeden Fall die Erfolge, die er mit England bzw. für England und seine Mannschaften gefeiert hat, sind natürlich auch nicht aus den Geschichtsbüchern zu tilgen, ganz im Gegenteil. Und ihm das Ganze noch so mit reinzugeben, ihn so als Asset, als Testimonial zu nutzen, so, das war schon sehr, sehr smart. Von daher, ich finde den Rollout ganz cool, dieser Kampagne. Ich selbst habe mir jetzt nichts davon geholt, beziehungsweise habe es auch nicht vor, weil es nicht so meinem ganzen, also meinem eigentlichen Geschmack so entspricht. Aber das war schon ganz geil. Jetzt ist halt nur spannend, ob Supreme jetzt auch nochmal mit Adidas arbeitet oder nicht. Gucken wir mal. Die nächste Frage, die reinkam, ist natürlich auch etwas, was uns in den letzten Wochen mittlerweile schon beschäftigt hat, und zwar, wie ich die Haftbefehl-Doku finde und einordne. So. Ich höre mal ein bisschen weiter aus. 2012 müsste es gewesen sein, da habe ich noch für die Juice geschrieben und es gab noch die Juice-Partys und eine war in Berlin im Fluxbau und es gab zu der Zeit, so ist richtig, schon so ein bisschen dieses, so ein bisschen Gerede sozusagen, so ey, da ist so ein Typ aus Frankfurt, der Typ ist extrem groß, ist eine richtige Erscheinung, der hat so eine eigene Art des Raps irgendwie kreiert, es ist halt sehr viel, so türkische Worte sind dabei, französische Worte sind dabei, marokkanische Worte sind dabei, ein krasses Gemisch, irgendwie, aber eigentlich 100% Frankfurt, also das, was man in Frankfurt auf der Straße hört, oder auch halt auch in Offenbach, ne? Ja, klar, Haftbefehl. Und der wird Welle machen, so, da passiert was. Und dann bin ich auf dieser Juice-Party, steht draußen, Fluxbau, Außenbereich, direkt an der Spree, und auf einmal kommt so ein Typ raus, einfach so gefühlt 2,50 Meter groß, stellt seinen Fuß auf so einen Tisch, schnürt sich den Schuh und geht wieder rein. Und das hört sich jetzt in der Erzählung gar nicht so heftig an, aber wenn man sich jetzt noch dazu packt, wie Haftbefehl aussieht und wie Haftbefehl auftritt, dann ist das eine Erscheinung. Der Typ kommt in einen Raum, auch wenn es draußen war, und nimmt ihn für sich ein. Und dann wusste man, erstmal egal, wie der jetzt rappt, ja, oder wie sich das Ganze noch entwickelt, der Typ ist eine Erscheinung. Und das, was wir im Deutschrap immer gehabt haben, immer irgendwie auch gebraucht haben und immer irgendwie spannend fanden, waren ja Charaktere. War ein Bushido, war ein Sido, war ein Savage, war auch ein Crow. Ja, also Leute, die für irgendwas standen, irgendwie speziell waren, und das war Haftbefehl definitiv. Ja, und dann brauchen wir uns gar nicht darüber unterhalten, was alles passiert ist rundum, vor allen Dingen, dass die Affen aus dem Zoo, Chabos wissen, wer der Babo ist, etc. pp. Vom 16 Bars und halt die Fresse Exclusive hin zu all dem Weiteren, hin zu Studenten, die plötzlich irgendwie das Ganze als Gimmick gesehen haben, hin zu wirklichen Kindern von Einwandererfamilien, die sich abgeholt gefühlt haben, hin zu dem Feuilleton, der plötzlich über Gangster-Rap gesprochen hat, über Straßenrap, hin zu Haftbefehlstexten, die auch Kontroversen ausgelöst haben, über die es zu diskutieren gilt und auch galt. Und jetzt zu einer Dokumentation, bei der man im ersten Moment vielleicht gedacht hat, so, okay, ich kann mir jetzt das Leben, Schaffen und Werken von Haftbefehl angucken und man bei der Dokumentation dann irgendwann sehr schnell eigentlich merkt, so ganz viel um die Musik geht's eigentlich gar nicht. Also Haftbefehl, der Künstler, ist eigentlich gar nicht so unbedingt das Thema, wenn wir über die Musik und die, das Ergebnis, also seine Kunst sprechen, sondern vielmehr geht es um Haftbefehl, den Menschen, oder anders, Haftbefehl, die Kunstfigur im Battle mit dem Menschen Aykut, der dahinter steht. Und dann das riesige Drogenproblem. Und ich fand diese Dokumentation extrem belastend. Aber gar nicht so in diesem Wort belastend, so, oh, es war so belastend, sich das anzugucken, die war schlecht, sondern es war belastend, es war vielleicht sogar viel mehr noch bedrückend, sich das anzugucken. Die Doku per se, gut gemacht, die Doku an sich, total ehrlich, und ich glaube, es ist total fair, wenn ein Mensch sagt, oder die Möglichkeit hat, eine Doku über sich gestalten zu lassen, zu sagen, so, okay, dann soll die so sein, weil das ist real. So. Also das ist in erster Linie erstmal geklärt. Haftbefehl wollte eine reale Doku und ich glaube, wir haben alle eine ziemlich reale Doku bekommen und sie ist auch gut gemacht. Natürlich erzählt sie eine Heldenreise. Natürlich merkt man, Elias Mbarek hat einen Hollywood-Einschlag, ne, und hat sich dementsprechend bei dieser Doku ja darum bemüht, eben auch, ne, das Narrativ zu bedienen, die Heldenreise, der Star, der von nichts kommt, nach oben geht und dann auf einmal abstürzt. Aber hands down, das haben wir bei Haftbefehl nun mal eben auch. Spannend eigentlich auch, ne, dass die Story ist ja eigentlich, dass Haftbefehl Elias Mbarek gefragt hat, ob Elias Mbarek seine Rolle spielen würde, wenn es einen Film über Haftbefehl gibt. Und Elias Mbarek gesagt hat, er findet das Drehbuch und das Konstrukt nicht gut genug. Was wäre denn mit einer Doku? Und dann hat er sie am Ende des Tages produziert. Eigentlich auch ganz geil. Bisschen hat mich so diese Mitschnitte, die nachgestellten Szenen, diese AI-Sachen, so, das heißt, gestört auch nicht, aber manchmal war es ein bisschen zu viel des Guten. Ich hätte mir da eher vielleicht nochmal eine Einordnung von anderen Menschen gewünscht, die man noch so mit O-Ton hätte reinholen können. Aber natürlich, wenn Haftbefehl über seinen verstorbenen Vater spricht und versucht zu erzählen, wie die Familiengeschichte sich entwickelt hat, dass es da natürlich jetzt keine Mitschnitte gibt und man irgendwie Sachen nachdrehen muss, so, das ist, glaube ich, dann auch nachvollziehbar. Aber im Kern der ganzen Geschichte steht natürlich ein Mensch, ein Künstler oder anders, ein Künstler und dann ein Mensch, den man sich anguckt, der einfach abstürzt aufgrund seiner selbst gewählten Drogensucht. Und jetzt kann man natürlich auch psychologisch darüber diskutieren, was ihn in die Drogen getrieben hat. Gehen wir aber davon aus, dass jeder Mensch irgendwie noch die Möglichkeit hat, über sich selbst zu entscheiden, dann hat er diese Drogen natürlich auch gewählt. Und ich will jetzt gar nicht das Thema aufmachen, ob man jetzt Mitleid mit ihm hat oder nicht. Am Ende des Tages sieht man einem Menschen beim Sterben zu. Und das fand ich das Bedrückende. Denn es war gar nicht unbedingt dieser Punkt, dass man gedacht hat, oh, ein Happy End, Haftbefehl steht da und sagt, wow, heftige Zeit, ich bin da irgendwie raus. Und irgendwie wäre es auch vermessen, das zu denken, wenn da ja eigentlich jemand steht, der sagt, er konsumiert seitdem er was, 13, 14 ist, harte Drogen, also mehr als die Hälfte seines Lebens. Irgendwie vermessen, mit einem Happy End zu rechnen. Aber es hat sich eher angefühlt, als wenn wir beim Schreiben eines Abschiedsbriefs dabei gewesen wären. Und ich glaube, das ist auch die harte Realität, denn Haftbefehl ist ja dem Tod mehrmals von der Schippe gesprungen. Und ich glaube, klar ist auch, ich glaube, so verblendet darf man nicht sein, wenn ein Drogenabhängiger nicht die Kurve kriegt, dann ist der Tod das Ergebnis. Und dahingehend finde ich diese Dokumentation wiederum auch sehr wichtig. Das Haftbefehl, und so interpretiere ich das zumindest, irgendwie gesagt hat, ich habe die Verantwortung, den Leuten gegenüber da draußen mich so zu offenbaren und mich so real zu zeigen, dass nachvollziehbar ist, dass vielleicht niemand Drogen nehmen sollte. Und über diese Haftbefehl-Doku sind ja dann auch noch ganz andere Sachen entstanden. Es ging natürlich noch viel um seine Frau, die Rolle seiner Frau, die sich ja sehr aufopfernd gezeigt hat, die bei ihm geblieben ist, wo man natürlich auch mitfühlt und sich fragt, boah, wäre ich in der Rolle, also der Rolle des Partners, der Partnerin, würde ich das aushalten? Könnte ich das aushalten? Wie weit könnte ich das mitmachen? Was würde ich tun? Die Kinder, die natürlich auch ihren Vater wollen, ihren Vater sehen, den Künstler sehen. Also das Umfeld natürlich. Capo, sein Bruder, der auch Musiker ist, der einfach ein sehr starkes Bild gezeichnet hat oder von dem ein sehr starkes Bild gezeichnet wurde, was ich sehr beeindruckend fand. Aber auch die Musikindustrie, die ihn natürlich auch so ein bisschen wie, ne, lass die Affen aus dem Zoo halt durch die Manege getrieben haben, die auch sicherlich eine Verantwortung haben, wo es auch darüber zu diskutieren gilt, wie schon zig Male bei vielen anderen Künstler, Künstlerinnen auch in unterschiedlichen Themenbereichen, wo ist da die Verantwortung vielleicht auch als A&R, als Management, als Label zu sagen, so hey, vielleicht mal gerade kein Auftritt, kein Album, vielleicht können wir was machen, die vielleicht es aber auch versucht haben, wo vielleicht auch gar nicht so stark thematisiert wurde, dass da vielleicht viel mehr passiert ist und das vielleicht auch alles nicht geklappt hat. Denn am Ende des Tages hat man da einen Abhängigen, einen Süchtigen sitzen, dem man ja nicht einfach sagen kann, so du, hör mal, wäre vielleicht nicht verkehrt, wenn du auch mal aufhören würdest, weil für deine Gesundheit, deine Familie und deine Karriere vielleicht nicht ganz so optimal. Die Scheiße passiert. Mich hinterlässt es aber, während ich darüber spreche, und ich habe ja auch auf meinem Instagram-Account, nachdem ich diese Doku gesehen habe, ja auch ein Statement dazu abgegeben, wo ich auch mit vielen dann darüber später gesprochen habe, auch wenn ich jetzt darüber rede, das hinterlässt mich immer noch bedrückt. Also ich finde das immer noch krass. Und ich weiß immer noch nicht so ganz, wie ich es greifen soll. Am Ende des Tages glaube ich, dass diese Doku wichtig ist. Wichtig für den Künstlerhaftbefehl, wichtig für die Person Aykut, wichtig für das, was die Geschichte bedeutet. Wichtig auch als Ausrufezeichen, don't do drugs. Oder auch, kümmert euch um eure Liebsten. Und gleichzeitig trotzdem die Befürchtung, dass wir da was ganz Schlimmes gesehen haben, was sich nicht ändert. Aber die Hoffnung ist natürlich da, dass da eine Gesundung stattfindet. Also das hoffe ich wirklich sehr. Zum einen für den Menschen, aber auch für den Künstler, weil Haftbefehl hat uns natürlich auch ein paar ziemliche Hits geliefert. Und es wäre sehr, sehr schade, wenn die Hip-Hop-Kultur ihn verlieren würde. So. Vielmehr aber natürlich, wenn Brüder, Schwester, Väter, Mütter, Söhne, Töchter, Partner, Partnerinnen ihre Angehörigen verlieren. Also von daher, das war ganz schön tough. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr die Doku geguckt habt, was ihr davon haltet, was die mit euch gemacht habt. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Ich glaube, wir haben hier eine sehr, sehr spannende Doku. Wenn man jetzt ne, einfach auf das Thema, auf den Bereich Dokumentation gehen möchte, wir haben eine sehr spannende Dokumentation gesehen und den Rest wird die Zeit zeigen. Ein sehr bedrückendes Thema auf jeden Fall. Vielleicht ein weiteres bedrückendes Thema, aber eigentlich vielleicht auch nur eine Randnotiz, aber trotzdem spannend, weil die Frage aufkam, was ich von diesem Thema Influencer versus Presse halte. Ich würde da gerne, also ich weiß nicht genau, woher die Frage jetzt ehrlicherweise kommt, also was der Hintergrund dieser Frage war, aber was das in mir ausgelöst hat, ist eigentlich, also vor allen Dingen ein Statement, und das passt aber auch zu meinem Anfang, womit ich ja erklärt habe, warum es BCC gibt, und zwar, das ist ein Deep Dive. Für mich ist es so, jeder hat seinen Hack verdient, jeder soll machen, was er will. So ist alles cool. Ich habe natürlich eine Meinung zu gewissen vermeintlichen Influencern, Content-Creatern oder auch zu vermeintlicher Presse. Aber mir geht es vielmehr um folgendes Szenario. Also man stelle sich vor, es ist ein Event, es ist ein Runway, es ist eine Show, es ist eine Präsentation oder sonstiges. Und es wird dir einfach nur über den Kanal eines Creators, einer Creatorin gezeigt. Dann ist das nett, dass ich dabei sein darf und mir das angucken kann. Mir persönlich fehlt aber etwas, und zwar die Ebene der Einordnung. Mir fehlt, dass eine Person da sitzt und sagt, aus dem Grund macht Pharrell bei Louis Vuitton jetzt das. Und aus dem Grund sind Malice und Pusha T jetzt auch auf dem Runway. Aus diesem Grund hat Tyler, the Creator, die Musik gemacht. Aus diesem Grund hat er die Fabrics gewählt. Aus diesem Grund hat er die Designs gewählt. Was ich sagen möchte ist, mir fehlt dann die Einordnung. Und ich finde, Influencer und Content Creator versus Presse klingt immer so, als ob alle Influencer gleich wären und die Presse auch alle gleich wären, und das so dieses Versus-Ding will ich gar nicht aufmachen. Ein Influencer ist erstmal jemand, der ein Maß an Einfluss nehmen kann, und das muss gar nicht eine Riesenreichweite sein und das muss gar nicht unbedingt positiv oder nur negativ sein, sondern es sind halt Leute, die etwas zeigen und das ist ja per se überhaupt nicht Schlechtes. Und manchen reicht das ja auch. Oh, ich habe gesehen, was da passiert aus den Augen dieser Person, die mir ihr Leben zeigt. Ich meine, am Ende des Tages machen wir das alle irgendwie, die auf Social Media unterwegs sind, aber wenn wir über das Thema sprechen, gerade im Modebereich, im Musikbereich oder auch im Sportbereich, dass die Person aus diesem Grund, dass sie diese Person sind, eingeladen werden, wünsche ich mir mehr. Und zwar, ich wünsche mir eine Einordnung. Das ist das, was ich hoffe, was viel stärker in diese Richtung geht und was mir persönlich immer sehr wichtig war, eine Einordnung. Denn wir müssen nicht derselben Meinung sein. So. Es muss auch nicht immer alles per se richtig gedeutet sein. Ja, also, der Diskurs, der dadurch entsteht, nee, ich sehe das so oder ich habe das so interpretiert oder mir gefällt es geschmacklich gar nicht oder mir gefällt es im Gegensatz zu dir total gut, ist vollkommen in Ordnung. Aber der Diskurs soll entstehen und der Diskurs kann meiner Meinung nach nicht entstehen, wenn man einfach nur sagt so, guck mal hier, du siehst das jetzt aus meiner Brille über mein Display oder beziehungsweise durch meine Linse und du auf deinem Display. Ich glaube, eine Einordnung muss stattfinden. Das ist persönlich mein Anspruch, das ist der Anspruch von BCC. Und das ist das, was mich dann manchmal auch ein bisschen stört, wenn ich auf Events sehe, dass Leute halt einfach nur ein bisschen rumfilmen, um dann halt einfach irgendwie so gefühlt nur ihre Good Times zu zeigen. Ey, wie gesagt, who am I to judge eigentlich, ne? Weil es ist ja jedem frei selbst überlassen und die Leute haben natürlich ihre Reichweiten auch verdient in dem Maße. Aber ich wünsche mir mehr Einordnung, mehr Tiefgang. Wir sind alle und leben alle in so einer schnelllebigen Zeit. Morgens macht man TikTok auf, bam, 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 dies, das. Die jüngere Generation halt, die davon geflutet wird, die da zwar auch mit groß geworden ist, aber trotzdem, die so viele Informationen kriegen können und so weiter und so fort. Mir fehlt Einordnung und ich will nicht nur konsumieren. Und ich finde es schade, wenn es nur um Konsum geht. Was steckt dahinter? Warum gilt es das zu feiern oder warum sollte man es nicht feiern? Warum feiere ich es vielleicht, während alle anderen es scheiße finden? Wie finde ich meinen Weg in all diesen Kulturen, in all den Subkulturen, in diesem Geschmack? Wie entwickle ich den Geschmack? Das sind alles Dinge, die nur dann funktionieren, wenn man sich damit beschäftigt. Und ich glaube fest daran, dass dafür nicht 3 Sekunden Clips auf TikTok ausreichen. Deswegen mehr Deep Dive. Deswegen BCC. Die nächste Frage, die gekommen ist, Sport schauen und Sport machen. Also, ich mache Sport, seitdem ich denken kann und lieb Sport. Also einfach für mich persönlich, ich bewege mich gerne, ich werfe gerne einen Ball durch den Korb, ich gehe gerne auch laufen, ich stelle mich auf Skateboard, wenn man das als Sport bezeichnen möchte, because Skateboarding is no sport. Also all diese Dinge für mich persönlich mache ich total gerne und es gibt mir auch total viel. Jetzt muss ich nicht über die medizinisch-psychologischen Hintergründe und positiven Seiten von Sport sprechen. Ich glaube, allen Leuten ist klar, dass das ganz viel Positives mit unserem Körper macht und auch mit unserem Geist, wenn wir uns bewegen und Sport machen. Und jeder findet da so sein Momentum und der eine geht so und so häufig trainieren und der andere so und so häufig und der eine macht das und der andere macht das. Ich habe ganz, ganz früh angefangen mit Basketball spielen, aber da es bei uns kein Basketballverein gab, sondern Handballverein, habe ich auch ganz, ganz lange, 10 Jahre lang Handball gespielt und habe für beide Sportarten ganz viel Liebe. Währenddessen haben ganz viele Freunde von mir im Fußballverein gespielt und dementsprechend bin ich mit dem Bolzen gegangen und das extrem schlecht, aber auch das hat mir Spaß gemacht. Und dann gab es auch eine Zeit, gerade auch damals, als ich in Berlin noch am Tempelhofer Flugfeld gewohnt habe, da bin ich regelmäßig laufen gegangen. Dann Fitnessstudio, dann dies, dann jenes, also da ist alles irgendwie dabei und das macht mir unfassbar viel Freude, mich zu bewegen und Sport zu machen und das wird sich auch nicht ändern. Und ich glaube, darüber hat sich auch entwickelt, dass ich unfassbar viel und gerne Sport gucke. So. Und die Frage, oder eine extra Frage, die es auch noch gab, war so, von welchen Teams bist du denn dann Fan? Ja, weil du zeigst immer, dass du Fußball guckst und Football guckst und NBA guckst, so, welche Teams magst du eigentlich? So, also in erster Linie mag ich guten Sport und ich weiß, das ist eine sehr demokratische Antwort. So, ich mag einfach guten Sport, ich mag gute Matches, freue mich über gute Spiele, aber das stimmt. So, und als Olympia in Paris lief jeden Tag der Fernseher, von morgens bis abends. Und das Einzige, was ich mir nicht so wirklich angeguckt habe, ist irgendwie Springreiten, weil so Thema Pferde und Sport, so das ist nicht so mein Game. Aber ansonsten habe ich mir alles angeguckt. Und ich mag das einfach. Ich liebe es, wenn die Football-Saison, die NFL-Saison beginnt. Ich liebe es, wenn die NBA-Saison beginnt. Ich finde es geil, wenn die Bundesliga läuft. Ich gucke mir auch die 2. Bundesliga an. Und dann muss ich immer so ein bisschen gucken. Mal gucke ich gerade ein bisschen mehr den Sport und mal gucke ich gerade mal ein bisschen mehr den Sport. Und mal passt mir gerade mehr in den Kram, das Spiel nachzuschauen. Normal mehr das, aber im Großen und Ganzen versuche ich mich wirklich bei allem auf dem Laufenden zu halten. Und wenn wir über Teams sprechen, ist es wie folgt. Also, Wenn du in Deutschland geboren wirst, dann entwickelt sich ja sehr schnell durch die Familie eine Befindlichkeit, was den Fußballverein anbelangt. Also die wenigsten suchen sich ja ihren Fußballverein aus. Meistens sind es Mutter, noch meistens mehr der Vater, der sagt so, davon bin ich Fan und du jetzt auch. Und wenn man nicht komplett rebelliert, und das haben wir im Ruhrpott zwar dann und wann mal gemacht und gesehen, aber dann bleibst du auch bei dem Verein. Also sich rauszunehmen, in meinem Falle zum Beispiel Schalke, Duisburg oder meinetwegen dann weiter guckend Bayern-Fan zu werden, wäre in unserem Haushalt nicht gegangen. Mein Vater, Gott hab ihn selig, war Dortmund-Fan. Dementsprechend bin ich auch Dortmund-Fan geworden. Da bin ich reingeboren. Das ist mein Ding. Und ich liebe Borussia Dortmund und da schlägt schon mein Fanherz. Ich habe aber, weil ich jetzt auch nicht so krass unterwegs bin, dass ich mich irgendwie als unfassbarer Fan bezeichnen würde oder jetzt sogar Ultra wäre oder irgendeiner Vereinigung angehöre, natürlich trotzdem auch viel Liebe für andere Vereine. Und ich finde zum Beispiel auch extrem stark, was der 1. FC St. Pauli macht. Und ich habe eine Zeit lang in Münster gewohnt und deswegen verfolge ich auch, was Preußen Münster so macht. Also so ganz eng sehe ich es dann nicht. Da sind wir wieder beim Thema. Hauptsache ein schönes Spiel. Aber egal, wer gegen Borussia Dortmund spielt, Borussia Dortmund sollte gewinnen. Dafür schlägt dann schon mein Herz. Beim Basketball ist es so, ich bin in einer Zeit in diesen Sport reingekommen, da hat Michael Jordan alles dominiert, aber es gab auch jemanden wie Anthony Hardaway und Shaquille O'Neal und Horace Grant, die zusammen mit den Orlando Magic ordentlich Gas gegeben haben und ich weiß immer noch, wie traurig ich war, dass Orlando im Final 4-0 gegen Houston verloren hat. Also ganz viel Liebe für Orlando Magic, dementsprechend finde ich es auch umso geiler, dass die Wagner-Brüder und auch Tristan da Silva bei Orlando spielen, so jetzt hat man irgendwie die Deutschen, die halt bei dem Verein sind, also ja nicht alle, aber drei Stück und dann kommt jetzt Orlando auch noch nächstes Jahr im Januar nach Berlin, da wo ich aktuell wohne, also da freue ich mich auch sehr drüber, von daher, da ist schon auch so, ich gucke da schon drauf. So, was macht Orlando Magic? Auf der anderen Seite, klar, Chicago Bulls mit Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman etc. pp. Das ist ein bisschen weniger geworden und ich habe dann schon auch gemerkt, es liegt viel am Spieler. Ich bin vielleicht gar nicht so unbedingt Fan von einer Mannschaft, sondern dann eher nochmal von einem Spieler. Und aktuell gucke ich mir unfassbar gerne an, was ein Jimmy Butler macht, weil ich einfach seinen Stil mag und ergänzend auch tatsächlich das, was in der Netflix-Doku auch rund um ihn erzählt wurde, finde ich total spannend und interessant. Ich mag OKC, ich finde es geil, dass die letztes Jahr gewonnen haben. Ich finde, das ist ein geiles Team, die sind jung, die sind wild, die haben Bock, die supporten sich. Das ist ja viel, was auch ein Draymond Green und da halt auch im weiteren Sinne ein Charles Barkley ja auch negativ kommentiert haben, wegen Ernsthaftigkeit und so. Ich finde es aber geil, das sind Young Guns, die geben Gas und sie haben verdientermaßen den Titel gewonnen und Stand jetzt stehen sie unfassbar gut in dieser Saison. Also auch das gucke ich mir gerne an. Natürlich LeBron, was macht der bei LA? Wie funktioniert das mit Doncic oder auch ohne? Beziehungsweise wann kommt er jetzt wieder und wie läuft das Ganze dann ab? Was geht mit Austin Reeves? Also das gucke ich mir schon alles an und finde das großartig. Und natürlich nicht zu vergessen New York Knicks, ne, rund um Jalen Brunson. Das, was letztes Jahr auch passiert ist, auch wahnsinnig gut. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie so gut abschneiden. Umso schöner, dass ich da falsch gelegen habe. Also von daher auch das geil. Und es geht mir mit vielen Sportarten so. Ich gucke auch mal manchmal, was bei der MLB passiert, was bei der NHL passiert oder dann halt eben NFL. Und da muss ich auch sagen, das, was in Berlin jetzt stattgefunden hat vor einigen Tagen, war wahnsinnig krass. Ich hatte das Privileg, dass ich aktuell bei einem Arbeitgeber, bei einer Agentur arbeite, die NFL als Kunden haben und wir für die NFL einige Sachen umsetzen durften. Unter anderem auch eine Store-Geschichte hier in einem NFL-Store in Berlin. Aber unter anderem eben auch in Begleitung von einigen Persönlichkeiten, die wir mit zum Spiel nehmen konnten. Und das war natürlich total toll. Wie gesagt, ist ein riesiges Privileg, natürlich eingeladen zu werden von der NFL und dann gesagt zu bekommen, ey, das ist jetzt das, was hier passiert. Klar, es war auch Arbeit, es war anstrengend im Voraus, es war ein anstrengender Tag, es ist was passiert. Ich will aber gar nicht jetzt irgendwie so tun, als ob das nicht am Ende des Tages trotzdem eine unfassbar privilegierte und geile Sache gewesen ist. Günstiger kommt man nicht zum Spiel und dann auch noch in den VIP-Bereich mit all den anderen Nasen und Leuten, die man lange nicht mehr getroffen hat, Leute, die man darüber kennenlernt, die ganze Zeit Häppchen, Drinks aufs Haus und so weiter und so fort und dann eben einen Blick, der gefühlt 5 Zentimeter über der Grasnarbe war, das ist natürlich geil. So. Deswegen, dafür bin ich sehr dankbar, das war total toll, dass es eine Aktivierung sein konnte, die ich mit der Agentur umsetzen konnte. Shoutout an der Stelle. Danke auch für das Vertrauen in alle Bereiche, weil wie gesagt, am Ende des Tages natürlich auch Arbeit, aber eben eine, die unfassbar viel Spaß macht. Und ich war ab dem Punkt, als ich gehört habe, dass wir die NFL arbeiten, komplett hyped. Das NFL-Team ist ein wahnsinnig nettes, ein wahnsinnig leidenschaftliches und das hat mir so viel Freude gemacht. Die haben alle super viel Liebe für den Sport. Und im Rahmen der NFL natürlich, und das muss man auch sagen, auch für das Entertainment dahinter. Und ich weiß, es gibt endlose Diskussionen darüber, ob ein Scooter, ein HP Baxter da jetzt halt stattfinden sollte oder ob das zu alt ist und uncool ist oder ob das überhaupt Sinn ergibt oder ob das jetzt extra Sinn ergibt und vor allen Dingen wegen der Colts, weil das ja deren Musik dann auch ist, wenn sie einen Touchdown erzielen und dann ist er vor Ort und dann ist er als Deutsch und bla und Berlin und so weiter und so fort oder nicht. Aber ich finde, sehr viele Kommentare, die ich in den Kommentarspalten oder auch auf LinkedIn gesehen habe, sind wieder typisch deutsch. Man sucht wieder irgendwie was, was nicht ganz passt für einen und dann muss man da wieder dran nörgeln. Und ich will gar nicht sagen, dass es sich nicht lohnt zu diskutieren, vor allen Dingen dann, wenn es konstruktiv ist. Und es ist auch vollkommen okay, dass nicht jedem alles passt. Ich bin kein Fan von Kid LAROI, finde aber, er macht guten Job. Hätte ich mir in Deutschland trotzdem einen deutschen Künstler, eine deutsche Künstlerin gewünscht, weil das dem Ganzen nochmal diesen Lokalkolorit gegeben hätte? Ja, sicherlich im ersten Moment. Hätte ich auch gedacht. Aber ich verstehe auch die NFL, beziehungsweise das Entertainment, was da sagt, wir wollen aber einem deutschen Spiel auch nochmal eine Besonderheit geben, dadurch, dass wir extra einen australischen Superstar einladen. Und ich meine, so sieht man halt Kid LAROI. Hätte eine Halbzeitshow so aussehen können, hätte dies, das, jenes und so weiter und so fort. Klar, es ist diskutabel, es ist vollkommen in Ordnung. Aber ich finde, wenn man irgendwann fertig ist mit diesem Diskutieren und dem Konstruktiven auch dahinter, dann sollte man sich vielleicht einfach überlegen, hat das Spaß gemacht oder hat das keinen Spaß gemacht? Und wenn die Antwort ist, nee, hat keinen Spaß gemacht, dann lässt man es vielleicht einfach sein. Aber wenn die Antwort ist, ey, hat eigentlich Spaß gemacht oder es hat ganz vielen Leuten Spaß gemacht, vielleicht sollte man das dann auch einfach gut sein lassen und sich einfach dann darüber freuen. Dieses Land der negativ Diskutierenden steht Deutschland wirklich unfassbar schlecht und ich glaube, das sollten wir einfach mal ablegen. Vielleicht einfach viel mehr Freude haben für Menschen, die sich freuen, auch wenn es nicht der eigene Geschmack ist. So. Ich weiß, es ist ein schmaler Grat, aber das finde ich ganz gut. Ich hatte auf jeden Fall unfassbar viel Spaß, weiß aber beim nächsten Mal, auch obwohl ich schon häufiger im Olympiastadion war, nächstes Mal fahre ich mit dem Fahrrad einfach hin und mit dem Fahrrad wieder zurück, egal ob das irgendwie 20 Kilometer sind oder nicht, aber ey, die Situation vom Stadion wegzukommen, eher schwierig. War dann auch sehr spät zu Hause, aber es war eine sehr kurze Nacht, eine mit vielen Eindrücken, deswegen Shoutout an dieser Stelle auch nochmal ins NFL-Team, ich fand's wahnsinnig geil und dass das Ding dann auch noch in Overtime geht und dann dass dann auch noch die Colts gewinnen, die ja dann in dem Fall Berlin Heimteam sind, in Kombination mit Björn Werner, der ja bei den Colts gespielt hat und so ein bisschen Schirmherr ja auch ist, plus die ja auch bei, zusammen mit Kuchisume und vielen anderen, auch einen extrem geilen Job bei damals ProSieben und jetzt RTL machen, ist eigentlich ein geiles Happy End. Also erst so die Falcons, die auf dem Papier eigentlich keine Chance haben, die dann aber die Colts in die Overtime zwingen, die 7-2 standen und dann nach dem Spiel 8-2, weil sie gewonnen haben, das war schon geil. Also das hat wirklich viel Freude gemacht und ich bin sehr froh und dankbar dafür, dass ich das hier erleben durfte. Ich hatte letztes Jahr die Europameisterschaft im Fußball hier natürlich in der Stadt, in der ich wohne und dann dahin zu gehen und sich das anzugucken, war geil und jetzt NFL geil und ich hoffe Januar NBA geil und dann geht das hoffentlich weiter. So, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das Spiel mitgenommen habt. Ich weiß, viele Leute sind auch hier große Fans vom Sport und auch der NFL. Ich glaube, man muss auch die Unterscheidung machen, ne? Wenn man in Deutschland immer davon spricht, Deutschland ist ein Football-Land, ist das, glaube ich, ehrlicherweise ein bisschen falsch. Ich glaube, Deutschland ist ein NFL-Land. Also wir feiern die NFL, aber die European League of Football hat jetzt nicht so gut performt. Das vielleicht nur an der Stelle noch. Aber let's see. Und das war auch dann tatsächlich schon die letzte Frage, die auf dieser Liste stand. Und um das nochmal zusammenzufassen, wir haben über BCC und Oshun gesprochen, über Supreme Anti-Hero, über Timberland und alle, über Carhartt Work in Progress, 50 Years, dieser wunderbaren Active OG Jacket, Nike Palace, Haftbefehl, Doku, Influencer, Presse, Sport schauen, Sport machen, NFL. Also da war doch jetzt gerade einiges dabei und das macht doch große Freude. Viele Themen, über die wir sprechen können, viele Themen, die ihr auch nochmal in den Kommentarspalten besprechen könnt. Lasst es mich auf jeden Fall wissen, wie hat euch diese Episode gefallen? Was sagt ihr zu den einzelnen Themen? Wen sollen wir jetzt im Laufe des Jahres noch einladen? Ach, das brauchst du gar nicht reinschreiben. Ich habe da schon eine Liste, da kommen noch ein paar interessante Themen. Soll ich schon mal einen anteasern? Nee, das ist ja... Es gibt immer schlechtes Karma, wenn man sowas anteasert und dann passiert es doch nicht. Freut euch auf jeden Fall auf noch ein paar Gäste in diesem Jahr 2025 und dann auf sehr viel Schönes im Jahr 2026. So lang ist das ja auch gar nicht mehr, deswegen genießt eure Zeit. Ich trinke jetzt endlich mal nach plus minus 50 Minuten mal einen Schluck Wasser. Monologe halten. Also mein Team in der Agentur hasst und liebt mich, glaube ich, dafür, dass ich Monologe halten kann. Und ich erinnere mich noch an eine legendäre Sprachnachricht von mir an jemanden, die 17 Minuten lang war. Tut mir an dieser Stelle immer noch leid. Ich hoffe, ihr seht das Ganze trotzdem an dieser Stelle als etwas Positives. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Unterhaltung und ein wenig, vielleicht auch Anstoß, über diese Themen zu sprechen. Schreibt es in die Kommentare. Ja, würde mich sehr freuen. Und dann hören und sehen wir uns bei der nächsten Episode vom BCC-Podcast wieder. Darauf freue ich mich sehr. In diesem Sinne, passt auf euch auf, bleibt gesund. Bis dahin.